Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Mittag.
Dauerärger, Managerlöhne. Das Lohngefälle in vielen großen Schweizer Unternehmen ist auch 2009 trotz Rezession weiter gestiegen. Mobiles Volk. Jede in der Schweiz wohnhafte Person legt pro Tag im Inland fast 40 Kilometer zurück, die meisten im Auto. Verärgerte Russen. Weil Weißrussland die Gasrechnungen nicht mehr bezahlt, dreht Russland nun am Gashahn. Zögerliche Wetterbesserung im Norden, heute noch oft bewölkt, morgen wird es dann freundlicher bei rund 20 Grad. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher, jetzt zuerst die Nachrichten mit Susanne Schmucke.
Gemäß dem Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse sind letztes Jahr in 13 von 27 Großunternehmen die Durchschnittslöhne der Spitzenmanager stärker gestiegen als die Löhne der am schlechtesten bezahlten Angestellten. Am größten sei der Unterschied bei der Credit Suisse. CS-Chef Brady Dugan verdiente mit 90 Millionen Franken gut 1800 Mal mehr als die untersten Chargen. Und nirgends wuchs der Lohnunterschied zwischen oben und unten letztes Jahr so stark wie bei der UBS. Pro Jahr legt jemand, der in der Schweiz wohnt, fast 19.000 Kilometer zurück. Oder anders ausgedrückt, alle 2 Jahre schafft er oder sie es einmal um die Erde. Mehr als die Hälfte dieser Kilometer werden dabei im Auto zurückgelegt. Und noch ein paar Zahlen. 37 Kilometer beträgt die Strecke, die eine Person jeden Tag in der Schweiz zurücklegt, die Hälfte davon in der Freizeit, gut ein Viertel auf dem Arbeitsweg. Russland hat im Streit um offene Rechnungen damit begonnen, seinem Nachbarn Weißrussland das Gas abzudrehen. Moskau drossle seit dem Morgen die Lieferungen schrittweise auf 15%, sagte der Chef des Gazprom-Konzerns. Man verfolge damit eine Anweisung von Kreml-Chef Dmitri Medvedev. Gazprom wirft Weißrussland vor, dem Konzern gut 190 Millionen Dollar zu schulden. Zum ersten Mal seit 2 Jahren hat die Währung Chinas, der Yuan, wieder an Wert gewonnen. Gegenüber dem US-Dollar stieg der Kurs um 0,4%. Die Aussicht auf einen stärkeren Yuan beflügelte auch die asiatischen Börsen. In Shanghai und in Hongkong gab es Gewinne von rund 3%. Der Nikkei in Tokio schloss knapp 2,5% im Plus. Zuvor hatte die chinesische Zentralbank den Kurs unverändert gelassen, obwohl sie am Wochenende angekündigt hatte, den Yuan flexibler zu machen. Und damit zu den Daten, zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.520 Punkten. Das ist ein Plus von 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 37,51 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 10,98.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Offensichtlich ist der Boden der Realität definitiv verlassen worden.
Trotz Krise, trotz Bohnendiskussionen, Topmanager verdienen immer noch x100-mal mehr als Normalsterbliche. Trotz vielen Mahnungen, Weißrussland weigert sich, seine Gasrechnungen zu bezahlen. Jetzt schraubt Russland den Gashahn zu. Und so soll es wieder tönen heute Nachmittag beim Spiel Schweiz-Chile. Wir fragen, wie nervös sind die Spiele? Gleich nach Wetter und Verkehr.
Im Norden ist es heute noch oft bewölkt, morgen wird es dann freundlicher und wieder knapp 20 Grad warm. Im Süden ist es überwiegend sonnig bei 25 Grad. Der S3-Verkehrsinformationen von 12.04 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Info 3 Mittag.
2009 war ein Krisenjahr. Kurzarbeit, Lohnkürzungen, Entlassungen, viele mussten den Gürtel enger schnallen. Nicht so offenbar in den Teppichetagen. Eine Studie des Gewerkschaftsdachverbandes Travail Suisse zeigt, dass die Löhne der Topmanager auch 2009 um gut 20% gestiegen sind. Besonders bei den Banken und in der Pharmaindustrie klafft die Lohnschere, also der Vergleich zwischen ganz oben und ganz unten geht immer weiter auseinander. Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer.
90 Millionen Franken für Brady Dugan, Chef der Credit Suisse, und 43 Millionen für Daniel Vasella von Novartis. Ganz oben an der Spitze der Schweizer Wirtschaft war nicht viel zu spüren von der Wirtschaftskrise im letzten Jahr, sagt Martin Flügel, Präsident des Gewerkschaftsdachverbandes Travail Suisse.
Wir sehen, dass die Krise überhaupt nichts geändert hat. Die Manager bleiben sich treu. Wir haben nach wie vor Steigerungen von 20% im Durchschnitt der Managerlöhne. Das ist für uns unglaublich in einem Krisenjahr, in dem es zu Entlassungen kommt und die ganze Wirtschaft, die ganze Realwirtschaft unter der Krise leidet.
Travail Suisse untersucht seit 7 Jahren die Entwicklung der Managerlöhne in der Schweiz. In diesen 7 Jahren sei die Lohnschere immer weiter aufgegangen, und zwar um mehr als 70%. Mit der Lohnschere vergleicht Travail Suisse das Verhältnis zwischen dem Lohn der obersten Manager und dem Lohn auf der untersten Ebene eines Unternehmens. Spitzenreiter auch letztes Jahr die Grossbanken und die Pharmaindustrie. Brady Dugan von der Credit Suisse verdiente so gut 1800 Mal mehr als sein einfachster Angestellter. Bei Daniel Vasella waren es immerhin noch 750 Mal mehr. Für Susanne Blank, die für Travail Suisse die Löhne untersucht hat, eine unglaubliche Entwicklung.
Offensichtlich ist der Boden der Realität definitiv verlassen worden. Diese Leute leben in ihrer eigenen Welt und haben keinen Bezug mehr, auch keinen Bezug mehr zur politischen Realität.
Im Gegensatz zum starken Lohnanstieg bei den Managern in den letzten 7 Jahren sind die Nominallöhne der Arbeitnehmenden im Durchschnitt nur um 11% gestiegen. Für Travail Suisse ist deshalb klar, es braucht eine Begrenzung der Boni auf ein vernünftiges Maß. Zudem sollen die Unternehmen Boni über 1 Million Franken nicht mehr als Aufwand verrechnen können, um so Steuern zu sparen. Travail Suisse fordert auch einen Sitz für das Personal im Verwaltungsrat. Dies würde nach Auffassung von Travail Suisse die Lohnexzesse dämpfen. All diese Forderungen sind so oder ähnlich auch schon von den linken Parteien im Parlament eingebracht worden. Doch echte Chancen haben sie derzeit nicht. Die bürgerlichen Parteien wollen keine solchen Eingriffe. Martin Flügel von Travail Suisse lässt sich dadurch nicht beirren.
Wenn die Politik nicht reagieren wird, die offizielle Politik, dann wird in der Schweiz die Bevölkerung Regulierungen beschließen und die werden vermutlich dann noch ganz anders ausfallen.
Konkret heißt dies, finden die Forderungen von Travail Suisse im Parlament zu wenig Rückhalt, wollen die Gewerkschaften neben der bereits lancierten Abzockerinitiative auch noch mit eigenen Initiativen das Volk einbinden.
Info 3 Mittag.
Russland schraubt einmal mehr am Gashahn. Auf Geheiß von Präsident Medvedev hat der staatliche Gaskonzern Gazprom heute Morgen begonnen, die Lieferungen nach Weißrussland zu reduzieren. Grund? Weißrussland bezahlt die Gasrechnungen nicht mehr. Bereits 200 Millionen Franken sind die Weißrussen den Russen schuldig. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten in Moskau, Peter Giesling. Weißrussland bestreitet ja gar nicht, dass es Schulden hat. Warum bezahlen die Weißrussen denn nicht? Wollen sie nicht oder können sie nicht?
Ja, sie wären durchaus in der Lage, diese Summe zu bezahlen. Weißrussland schlägt nun aber unter anderem vor, eben die aufgelaufenen Schulden aus den letzten 5 Monaten durch Kompensationsgeschäfte zu begleichen, also russisches Gas gegen weißrussische Maschinen beispielsweise. Gazprom aber, oder besser gesagt, Russland-Staatspräsident Medvedev, besteht auf der Bezahlung in harter Währung, in amerikanischen Dollars, aber das hat eben nicht zuletzt einen wichtigen politischen Hintergrund.
Und was läuft denn politisch nicht gut zwischen den beiden Nachbarn? Die waren doch früher mal gut befreundet.
Ja, das kann man so sehen. Auf der anderen Seite, gerade in letzter Zeit eben versucht der autoritäre, ja, der diktatorische Präsident von Weißrussland, Lukaschenko, Russland immer wieder zu reizen durch andere Haltungen. Er hat auch jüngst die Schaffung einer Zollunion behindert, die abgeschlossen werden sollte zwischen Russland, Weißrussland und Kasachstan. Und vielleicht wichtigstes und aktuellstes Beispiel, Weißrussland hat ja den gestürzten kirgisischen Präsidenten Bakiew ganz feierlich bei sich aufgenommen, während eben Russland die Übergangsregierung von Kirgisien von Rosa Otunbajewa, also gewissermaßen die kirgisische Opposition, unterstützt. Und wenn man sich nun den diktatorischen Kurs Lukaschenkos eben betrachtet und daran denkt, wie er seine eigene Zukunft sieht, da ist ihm sicher nicht wohl, wenn er eben diese Haltung sieht, die jetzt Russland gegenüber einer Oppositionsbewegung in einer anderen Ex-Sowjetunion einnimmt. Auch wenn Russland also die Gaslieferung jetzt reduziert, es ist letztlich ein politischer Streit.
Russland macht also ganz langsam den Gashahn zu Richtung Weißrussland. Besteht da auch für den Westen irgendwann die Gefahr, dass zu wenig rüberkommt?
Das denke ich nicht für den Moment. Wir sind ja im Sommer, da ist der Gasbedarf eh geringer. Viele Staaten verfügen auch über große Gasvorräte und dann gibt es natürlich auch den im Moment gut funktionierenden Gastransit durch die Ukraine. Aber letztlich gibt es natürlich zu denken, wenn Russlands Präsident Medvedev der Firma Gazprom die Anweisung gibt, die Gaslieferungen nach Weißrussland zu drosseln. Der russische Staat ist zwar Mehrheitsaktionär der Firma Gazprom, aber gerade an diesem Beispiel zeigt sich eben einmal mehr überdeutlich, wie sehr der russische Staat ins Wirtschaftsgeschehen eingreift, wenn er seine Interessen bedroht sieht.
Besten Dank, das waren Informationen direkt aus Moskau. Das war unser Russland-Korrespondent Peter Giesling.
Info 3 Mittag.
In 4 Stunden geht's los. Unsere Fußball-Elf wird um 16 Uhr in Port Elizabeth gegen die starken Südamerikaner aus Chile antreten. Fragt sich, wer auf dem Platz stehen wird. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Reporter Reto Held und Fußballexperte Hans-Peter Latour in Port Elizabeth. Reto Held, um 13 Uhr will Trainer Hitzfeld die Katze aus dem Sack lassen und sagen, ob nun Alex Frey und oder Malon Berami spielen oder nicht. Gibt es denn Gerüchte?
Ja, es gibt etwa so viele Gerüchte, wie es Journalisten gibt. Jeder will wissen, ob denn Eren Derdjok oder Alex Frey im Sturm loslegen wird und auf der Seite Tranquillo Barnetta oder Valon Berami in der Anfangsformation stehen wird. Es gibt wirklich sehr viele Gerüchte. Das Wahrscheinlichste aus meiner Sicht ist, dass Eren Derdjok beginnt und dann wahrscheinlich Valon Berami auf der Seite beginnen wird. Es ist aber eben auch möglich, dass Ottmar Hitzfeld alles beim Alten lässt.
Also wir müssen uns noch etwas gedulden, bis man weiß, wer heute Nachmittag spielt. Wissen es eigentlich Alex Frey und Berami schon, ob sie mit von der Partie sind?
Fast sicher. Das letzte Mal, als die Diskussionen geführt wurden, ob Alex Frey spielen kann oder mit welchem System die Schweizer auch antreten würden, wussten es die Spieler bereits 3 Tage vorher. Also 3 Tage vor dem Spiel gegen Spanien wussten die Spieler, dass Eren Derdjok im Sturm beginnen würde und dass es überhaupt keine Diskussionen mehr darum gibt. Es gibt allerdings jetzt wahrscheinlich dann eine Teamsitzung, in der Ottmar Hitzfeld der ganzen Mannschaft verkünden wird, wie das System jetzt ganz genau aussehen wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er darum ein ganz großes Geheimnis in der Mannschaft gemacht hat.
Also für uns wird es auf jeden Fall spannend, Hans-Peter Latour. Wenn Sie entscheiden müssten, was würden Sie tun anstelle von Ottmar Hitzfeld?
Ein Schweizer Sieg an der Fußballweltmeisterschaft gegen Europameister Spanien entspricht absolut nicht der Normalität. Aber es ist Zeit, jetzt nach meiner Auffassung, diese Normalität wieder einkehren zu lassen. Das heißt also, das Team, das sehr erfolgreich gespielt hat gegen Spanien, würde ich unverändert einlaufen lassen, also an der Startformation nichts ändern. Also ich glaube, die Mannschaft hat das gut gemacht. Es wird ein ähnliches Spiel wieder geben. Wir werden möglichst lange versuchen, hinten die Null zu halten und dann geschickt zu kontern, sogenannte Nadelstiche zu setzen. Das wird das Erfolgsrezept sein. Es ist zwar möglich, dass Ottmar Hitzfeld einen Wechsel vornehmen wird, wie angesprochen von Reto Held, dass eventuell Berami in die Mannschaft kommt anstelle von Barnetta. Das könnte man erklären. Wenn ein Spieler gut gespielt hat wie Barnetta, kann man ihn dann auch immer wieder bringen. Also, aber rein von der taktischen Ausrichtung könnte heute die Variante mit Berami doch vorteilhafter sein. Warten wir ab, für Spannung ist gesorgt bezüglich Ergebnis und Aufstellung.
Und jetzt machen wir noch eine kurze Mathe-Stunde. Wie war das, Reto Held? Auch wenn die Schweiz gegen Chile gewinnt heute Nachmittag, sind wir noch nicht im Achtelfinale. Ist das so?
Das ist so, aber es wäre natürlich ein riesiger Schritt dorthin. Aber weil denn die Spanier denn am Abend gegen Honduras nur einen einzigen Punkt holen, wovon wir definitiv ausgehen, weil die Spanier ja weiterhin einer der Turnierfavoriten sind, dann wäre die Schweiz dann nachträglich für den Achtelfinal bereits qualifiziert. Und im Übrigen ist auch ein Unentschieden heute Nachmittag ein sehr gutes Resultat, denn damit müsste man gegen Honduras auch nur noch einen Punkt holen, um sicher im Achtelfinal zu stehen. Ein Sieg würde dann bereits zum Gruppensieg reichen. Also ein Unentschieden würden wir hier sofort zustimmen, ohne dass wir gespielt hätten.
Reto Held, Hans-Peter Latour, besten Dank nach Südafrika. Spätestens kurz vor 18 Uhr werden all unsere brennenden Fragen gelöst sein. DRS3 und DRS4 News übertragen das Spiel live und integral. Das war Info 3. Die nächste Ausgabe gibt's heute in verkürzter Form während der Spielpause im WM-Spiel Schweiz-Chile, also ungefähr um 16:45. Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.